RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Es ist das Aufregerthema, insbesondere zu Ferienzeiten, verspätete und überfüllte Züge, nicht nur ein Ärgernis für die Bahnkunden, sondern auch ein wirtschaftlicher Schaden und ein Bremsklotz für die Verkehrswende. Erklärungen dafür gibt es viele, aber auch erfolgsversprechende Wege aus der Misere. Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio aus der Landesvertretung Saarland in den Ministergärten Berlin in Zusammenarbeit mit der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft. Mein Name ist Harald Asel. Wann fährt mein Zug wieder pünktlich, fragen wir provokant und wollen natürlich von dieser Frage ausgehend über viele Chancen, Schwierigkeiten im Bahnverkehr sprechen. Lassen Sie uns also nach Lösungen suchen, nach kurzfristigen und langfristigen. Und wir suchen dies zusammen mit unseren Gästen. Für den Platzhirsch auf der Schiene, die Deutsche Bahn AG, sitzt hier Konzernsprecher Achim Staus. Für das Konkurrenzunternehmen Flixtrain ist Tom Buchholz bei uns. Birgit Milius lehrt als Professorin für Bahnbetrieb und Infrastruktur an der Technischen Universität Berlin. Und Caroline Schenuit vertritt als geschäftsführende Vorständin den Think Tank Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Wir zeichnen das Gespräch am Dienstag, 16. Juni auf. Gerade wurde die Strecke Hamburg-Berlin wieder eröffnet. Meine App sagt, man müsse jeweils noch mit 15 Minuten Verspätung rechnen. Achim Staus, woran liegt das?
Das liegt daran, dass wir die größte Korridorisierung realisiert haben, die wir bisher hatten. 10 Monate lang hat es gedauert, etwas mehr als geplant. Und es war wahnsinnig viel zu tun. Wir haben es geschafft, in dieser Zeit die Vollsperrung zu nutzen, um wirklich viel mehr Bauvolumen auf die Schiene zu kriegen, als das bei herkömmlichen Bauverfahren möglich ist. Aber ich glaube, bei dem Ausmaß dieser Sanierung ist es auch verständlich, dass es nicht alles gleich fertig werden kann. Es fehlen noch ein paar Aufzüge in allen Bahnhöfen und es müssten noch solche sogenannte Belastungsfahrten durchgeführt werden. Das heißt, da fahren sehr schwere Züge, die den Schotter nochmal verdichten. Ja, es wäre schön, wenn alles immer im richtigen Moment fertig würde. Aber ich glaube, wir können noch damit leben, dass manche Züge noch etwas länger brauchen. Die Streckenbelastung ist sehr hoch. Wir müssen in dicht befahrene Knoten, Bahnknoten reinfahren, wie Hamburg und wie auch Berlin. Das ist recht komplex, aber das soll alles keine Entschuldigung sein. Wir haben jetzt eine Strecke, die über viele Jahre keine größeren Bauarbeiten mehr sehen wird. Und das ist die gute Nachricht für die Fahrgäste und auch für die Wirtschaft, die dort Güterzüge fährt.
Verspätungen sind ja auch ein Marker für die Komplexität. Wir denken ja, mit einer ertüchtigten Strecke müsste es einfach flutschen, Birgit Milius. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen den Schwierigkeiten der Strecke, anderen Ursachen, wenn Züge Verspätung haben?
Na sicherlich, wenn die Strecke nicht zur Verfügung steht oder wenn wir halt immer wieder die gleiche Weiche haben, die wir nicht befahren können, dann hat das natürlich Auswirkungen auf alles. Aber grundsätzlich ist es halt wirklich so, dass wenn Personal fehlt beispielsweise, wenn ich nicht in Knoten reinkomme, unser Netz ist so dicht befahren, dass sich diese Eingangsverspätung sofort durchsetzt. Und wir können halt nicht sagen, ja, dann fahren wir das auf der nächsten Strecke wieder raus, sondern es setzt sich dann fort, die Anschlusszüge sind verspätet. Und ich würde jetzt das eine nicht gegen das andere ausspielen. Wir müssen an allen Punkten drehen, aber klar, Infrastruktur ist eine große Ursache, einfach weil sie alle Züge betrifft, die dort langfahren.
Und außerdem gibt es, mir ist es jedenfalls oft so gegangen, auf der Strecke Erfurt-Halle-Berlin wird manche Verspätung einfach wieder aufgelöst, weil dann tatsächlich die Strecke frei ist. Es gibt viele Ursachen, beispielsweise auch viel Gepäck und Stau beim Einstieg, wenn Kunden nicht wissen, in welchen Waggon sie eigentlich sollen. Wegen Vorausfahrt eines anderen Zuges, auch das ist ein Thema. Wie sehr hat eigentlich Flixtrain sein Pünktlichkeitsversprechen in eigenen Händen?
Natürlich ist es so, dass wir uns das Netz teilen mit der Deutschen Bahn und dementsprechend genauso betroffen sind von Problemen, die es im Netz gibt. Deswegen freuen wir uns ja grundsätzlich auch sehr, dass jetzt sehr stark investiert wird in das Netz. Wir wachsen ja parallel auch mit unserem Angebot. Ja, auch wir hängen vom Netz ab. Deswegen hängen wir auch von einer guten Kommunikation ab, der Infrastruktur an uns, damit wir eben auch unsere Kunden frühzeitig informieren können. Und gleichzeitig planen wir, so gut es geht, eben mit Puffern in unseren Fahrplänen, was bedeutet, dass die Fahrzeiten teilweise 5 bis 10 Minuten länger sind als zum Beispiel bei einer DB Fernverkehr. Dafür aber wir beobachten können, dass die Verlässlichkeit etwas höher ist und damit die Fahrgäste eben sich darauf verlassen können, dass der Zug auch tatsächlich so kommt, wie sie ihn gebucht haben.
Sie brauchen jetzt nicht denken, dass wir die ganze Zeit über Unpünktlichkeit reden, aber Caroline Chenuet mit dem Blick von außen, Unpünktlichkeit kostet Lebenszeit, das weiß jeder von uns, aber was kostet sie unserer Wirtschaft?
Ich glaube, ich würde gerne mal anregen wollen, den Blickwinkel ein bisschen zu verändern. Also ja, wir haben die Ärgernisse aus der Situation, aber die gute Nachricht dahinter ist ja eigentlich, die Leute wollen Zug fahren. Also nur weil wir ja auch eine hohe Nachfrage nach dem imperfekten Angebot sehen, kommen wir ja überhaupt dahin, dass wir eben über diese Management-Herausforderungen debattieren und uns auch vielleicht getriggert dadurch fragen können, wo liegen denn die Ursachen dafür? Eine der Ursachen, das kam jetzt am Rande zur Sprache, ist natürlich, wie haben wir jahrzehntelang diesen wichtigen Verkehrsträger behandelt, was die Finanzierung betraf, was die Planungssicherheit der Finanzierung betraf. Was sehen wir davon als Konsequenz heute? Und ich würde mal die These aufstellen, dass uns das jetzt eigentlich nicht so überraschen sollte, weil das war sozusagen eine Entwicklung mit Ansage. Vielleicht nicht alles und nicht alles zwangsläufig, aber es hat einfach sehr lange ja auch eine, ich sage jetzt mal, Vernachlässigung beim Infrastrukturausbau und beim Erhalt stattgefunden. Und dass man jetzt sozusagen mit den Herausforderungen konfrontiert ist in einem operativen Betrieb, der einen Nachfragezuwachs sieht, ist leider nicht überraschend, aber vielleicht ist das Ärgernis ja auch zu was gut, sodass dann im politischen Betrieb daraus auch mal die entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen werden und Planungssicherheit verbessert wird und mehr Geld bereitgestellt wird.
Mehr Geld ist das eine, aber Birgit Milius, machen Sie das vielleicht mal plastisch, wenn man sagt, da ist über Jahre und Jahrzehnte etwas quasi versäumt worden. Was ist denn da am meisten vernachlässigt worden, was jetzt mühsam über Jahre und Jahrzehnte wieder aufgeholt werden muss?
Also erstmal will ich eine Lanze für die Bahn brechen. Wir sind hier nicht der einzige Sektor, der massiv mit Infrastrukturproblemen kämpft. Das ist, glaube ich, etwas, was in ganz Deutschland überall festzustellen ist. Ich bin an einer Universität, wo gerade drei große Gebäude gesperrt sind aus Infrastrukturproblemen. Die Autobahngesellschaft hat Probleme, mit ihren Brücken haben wir Probleme. Also ich glaube, es ist ein allgemeines Problem. Es hat sicherlich was damit zu tun, dass Infrastruktur grundsätzlich extrem geduldig ist. Das heißt, man kann sie benutzen und dann geht sie vielleicht nicht mehr ideal, sondern man kann sie noch benutzen. Aber wenn der Punkt erreicht ist, dass es nicht mehr geht, dann geht es halt wirklich nicht mehr. Und dann sind die Auswirkungen enorm. Und ich glaube, das hat man tatsächlich sehr unterschätzt in den letzten Jahren. Es war halt vielleicht auch interessanter und schicker, das Geld in andere Projekte zu investieren, die attraktiv sind, die mehr öffentlichkeitswirksam sind. Keiner möchte sich hinstellen und sagen, boah, ich habe jetzt drei Weichen ausgetauscht. Das ist schon schöner, ich sag mal, keine Ahnung, einen neuen Fahrstuhl gebaut zu haben oder von Digitalisierung zu reden. Und es ist ja nicht nur die Instandhaltung. Wir haben auch in den letzten Jahrzehnten bei dem Versuch, wirtschaftlicher zu werden, vielleicht Entscheidungen getroffen in der Infrastruktur, die uns heute auf die Füße fallen, dass uns zum Beispiel Weichen fehlen an vielen Stellen, dass wir zu wenig Überleitstellen haben. Aber das war halt im Zeitgeist damals das, was gewünscht war. Und da müssen wir jetzt, denke ich, möglichst schnell überlegen, wie kann man mit vielleicht auch kleinen Maßnahmen die Infrastruktur flexibler machen, zuverlässiger machen und den Zügen eine Chance geben, auch bei Problemen vielleicht anzukommen, pünktlich anzukommen.
Achim Stau, Sie sind schon ein Vierteljahrhundert als Sprecher dabei. Sie kennen also auch diese ganzen Entwicklungen. Gab es da sozusagen Wellenmoden auch innerhalb des Unternehmens oder Wellen und Moden innerhalb der Politik mit den Forderungen an die Deutsche Bahn?
Ja, es gab Wellen, es gab Moden und wir schauen immer etwas neidisch über die Grenze in die Schweiz oder nach Österreich, wo es das eben nicht gab, wo es über viele Jahrzehnte einen gesellschaftlichen, politischen Konsens gab, dass die Schiene ausgebaut werden muss. Das war in Deutschland nicht immer so. In den 90er Jahren hatte man enorme Haushaltsprobleme, sicher auch aus Folge der Wiedervereinigung. Man hatte die Herausforderung, Strecken, die unterbrochen waren, Richtung Osten wieder neu zu bauen, überhaupt wieder aufzubauen. Und da war der Ansatz eher, dass die Bahn eben raus soll aus den roten Zahlen, dass sie vielleicht auch Gewinn abwirft. Das haben wir auch ein paar Jahre getan, dass sie Investitionen selber stemmen kann, zum Beispiel in die Zugflotte, die komplett modernisiert wurde. Aber man hatte jetzt vom Klimawandel noch nichts gehört und man hatte auch nicht die Vision, die Fahrgastzahlen nun in die Höhe zu treiben, sondern man wollte dieses Haushaltsrisiko Deutsche Bundesbahn, wie es früher war, und bei der Reichsbahn war es nicht viel anders, wollte man beseitigen. Und in so einer Phase baut man eben keine neuen Weichen, sondern baut Weichen ab. Nach der Bahnreform 1994 haben wir etwa die Hälfte der Weichen in unserem Netz verloren. Es wurden auch Strecken stillgelegt, aber das, was uns wirklich wehtut, sind die Weichen. Das verringert die Flexibilität, die Möglichkeit, mehr Züge zu fahren. Gleichzeitig, also Und in den letzten Jahren ist aber der Zugverkehr enorm gestiegen. Ich erwähne nur eine Zahl. Der Schienengüterverkehr ist seit der Bahnreform 1994 fast um 100% gestiegen. Es fahren erfreulicherweise fast doppelt so viele Güterzüge auf unserem Netz, auf einem Netz, was aber von der Länge her sogar geschrumpft ist.
Also ich würde da, glaube ich, gerne so ein bisschen die Verbindung herstellen. Also die, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Staus, ist ja im Prinzip die, vielleicht kann man sogar sagen, erstaunliche Leistungsfähigkeit nach wie vor dieser geduldigen Infrastruktur. Und gleichzeitig nähern wir uns wahrscheinlich an immer mehr Punkten, an den Sie beschrieben haben, dass dann halt auch irgendwann nichts mehr geht. Und ja, wir sehen das auch bei anderen Infrastrukturen, aber ich würde trotzdem gerne so uns gedanklich so ein bisschen pro Schiene korrigieren wollen, weil wir eben diese Diskussion, so wie wir sie vielleicht auch manchmal überkritisch zur Bahn führen, zu Straßenaus- und Neubau viel weniger führen und auch um die Mittel, die das uns kostet. Und da habe ich noch gar nicht gesprochen von den Externalitäten, die das hat, also sozusagen, was es uns auch kollektiv belastet, nicht nur im Klima, sondern auch was Flächenverbrauch, was Lärmbelastung etc. betrifft. Und deswegen würde ich gerne trotzdem nochmal unterstreichen wollen, dass wir da einen kollektiven Bias drin haben. Wir haben dieses Selbstverständnis, ja, Deutschland ist ein Autoland, und gleichzeitig, ich weiß gar nicht so, also es war auf jeden Fall kein gezieltes politisches Marketing, was jetzt zu hoher Nachfrage geführt hat und zu Menschen, die sich über verspätete Züge ärgern, sondern das hat ja, also nehme ich jetzt mal eine sehr subjektive Perspektive ein, auch vielleicht was mit Bequemlichkeit zu tun und dass ich es angenehmer finde, mit der Bahn von Berlin nach Köln zu fahren, als irgendwie quer durchs Land mich über Autobahnen zu quälen, die ja auch sehr voll und ausgelastet sind. Also die Schieflage in der Wahrnehmung und in der Ausstattung mit echtem Kapital und mit politischem Kapital und Rückhalt ist halt schon sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn man so will, ist das kein fairer Wettbewerb, wenn wir denn einen Wettbewerb würden haben wollen zwischen Verkehrsträgern. Aber ich würde eigentlich eher dafür plädieren zu sagen, das ist ein Teil unserer Daseinsvorsorge, das, was vielleicht die Schweizer nie vergessen haben. Und wir behandeln es nicht so.
Jetzt würde ich aber gerne von Tom Buchholz erfahren, wie das eigentlich ist, wenn man angewiesen ist auf die Angebote des großen Partners, des großen Nachbarn und nicht sagen kann, wir haben jetzt hier aber auch Erfahrungen gesammelt und würden gerne vorschlagen, XY eine Weiche einzubauen. Wie können Sie als Konkurrenzunternehmen, aber eben auch als Mitbewerber Ihre Sicht eigentlich einbringen? Also auch, dass wir erkennen können, wie wir zum Beispiel das Netz besser machen.
Also zum einen muss man ja sagen, wir haben ja eigentlich eine unabhängige DB-Infrago. Also die betrachten wir nicht als Wettbewerber, und wir haben da auch schon das Gefühl in den vergangenen Jahren, dass das wirklich eine gute Kooperation ist eines Infrastrukturbetreibers mit uns als Eisenbahnverkehrsunternehmen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir viele Punkte immer wieder sehen und ansprechen, wo wir nicht ganz zufrieden sind mit der Leistung des Infrastrukturbetreibers und wo wir der Meinung sind, dass man mit kleineren Maßnahmen sehr viel bewirken könnte. Also nur mal zum Beispiel im Berliner Hauptbahnhof, da hat man Nord-Süd-Tunnel gebaut, vor 20 Jahren freigegeben, knapp 1,5 Milliarden Euro investiert und diese Infrastruktur jetzt heute als überlastet erklärt, ja, also vor wenigen Wochen. Das bedeutet als Konsequenz, dass man jetzt darüber nachdenkt, eher Züge zu streichen oder das Angebot zu reduzieren. Gleichzeitig sehen wir da aber durchaus Möglichkeiten, über Herstellung eines Infrastrukturzustandes, der mal versprochen wurde, dafür zu sorgen, dass dieser Tunnel überhaupt so leistungsfähig ist, wie er mal versprochen wurde. Das ist er nämlich nicht. Es wurde zum Beispiel versprochen, dass man Bahnsteige doppelt belegen kann. Ja, also wenn man kürzere Nahverkehrszüge an einem langen Bahnsteig hat, der für einen langen Fernverkehrszug geplant ist, dann könnte man das mit Signalen, die so einen Bahnsteig quasi in zwei teilen, könnte man das doppelt nutzen.
Gibt es an vielen deutschen Bahnhöfen ohnehin?
Genau, richtig. So, und in Berlin am Hauptbahnhof hat man das, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, an zwei Bahnsteigkanten. Das ist keine Rieseninvestition, diese Signale zu investieren. Damit könnte man Kapazität schaffen. Man könnte Weichenverbindungen anders nutzen mit anderen Zugsicherungssystemen, um das gleichzeitige Ein- und Ausfahren von Zügen zu ermöglichen. Auch das ist an vielen Berliner Bahnhöfen nicht der Fall. Und das sind alles so kleine Themen, Sie hatten es gerade schon angesprochen, das sind alles so kleine Themen, die vielleicht nicht ganz so attraktiv sind, ja, wie jetzt eine neue Schnellfahrstrecke in Betrieb zu nehmen, wo wir so ein bisschen vermissen, dass das Thema gezielt, geordnet und sortiert angegangen wird. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass im Moment die Debatte eher darum geht, wie können wir jetzt die Überlastung des Netzes abbauen, indem wir Züge streichen, und nicht, wie können wir jetzt strategisch kleine und mittlere Maßnahmen angehen, die eben genau diese Engpässe gezielt lösen, um tatsächlich auch dieses Verkehrsbedürfnis der Menschen und dann mittelbar auch der Unternehmen auch ermöglichen zu können auf dem Netz.
Vorgestern in der S-Bahn höre ich zwei Menschen zu und die sagen, ach, da gibt es doch so viele ICEs, die sind gar nicht gut ausgelastet mitten in der Woche. Wenn man die einfach streicht, hat man doch mehr Platz auf der Schiene. Weniger ist mehr. Herr Staus, ist das überhaupt eine Überlegung oder funktioniert das gar nicht?
Ja, das ist, nennt man, glaube ich, anekdotische Evidenz. Man erlebt etwas und schließt ein großes Urteil draus. Also ich kann Ihnen verraten, die durchschnittliche Auslastung unserer Züge liegt im Moment bei gut 50% im Fernverkehr. Das ist der Durchschnitt. Wir wissen alle, freitags, nachmittags, sonntags, abends ist es manchmal über 100%. Also die Züge sind schon gut gebucht. Jetzt im Fernverkehr noch Züge rauszunehmen, da handelt es sich nicht nur viel Ärger mit Oberbürgermeistern und Ministerpräsidenten ein, sondern das ist auch nicht in unserem Sinne. Wir wollen fahren, auch der Infrastrukturbetreiber Infrago möchte Zugverkehr ermöglichen. Da nehme ich den Hinweis von Herrn Buchholz nochmal auf. Es ist auch nicht unsere Intention als Infrastrukturbetreiber, jetzt weniger Zugverkehr anzubieten. Und was den Nahverkehr betrifft, können wir das ja auch gar nicht. Das sind ja Verkehre, die von den Ländern bestellt werden. Und die Länder haben in den vergangenen Jahren immer mehr bestellt, weil auch die Nachfrage gestiegen ist. Es wird jetzt voll in den Bahnhöfen. Wir haben uns überlegt, ob man vielleicht sogenannte Pufferminuten einbauen kann, dass man in der Fahrplangestaltung einfach ein bisschen mehr Luft lässt, dass im Störungsfall nicht alles durcheinander gerät. Aber das ist letztlich eine regulatorische Aufgabe, die die Bundesnetzagentur auch entscheiden muss. Das war eine Anregung von uns, aber es darf nicht der Eindruck entstehen, wir wollen weniger Nahverkehrszüge fahren. Ganz im Gegenteil, ganz egal, welches Unternehmen den Nahverkehr betreibt, wir wollen Züge fahren, weil auch die Nachfrage immer mehr steigt.
Was kann denn technisch, Birgit Milius, getan werden, um die Kapazitäten noch weiter zu erhöhen?
Also es ist eine Vielzahl von Sachen. Herr Buchholz hat ja eben schon gesagt, die Doppelbelegung von Bahnsteigen, wobei ich sagen muss, was machen wir den Passagieren dann? Also wenn Sie jetzt mal, ich sag mal so, an einem normalen Nachmittag 16 Uhr am Hauptbahnhof sind, da wollen Sie keinen zweiten Zug irgendwo in der Nähe haben. Da kommt man so schon kaum hin. Also das ist, muss man dann halt immer wieder mitdenken. Ja, die Pufferminuten hatten Sie eben schon genannt. Es gab ja eine Agenda, in der Taskforce gab es ja eine ganze Reihe von Ideen. Ich würde ganz gerne was aufnehmen, was Herr Buchholz gesagt hat. Das wurde vor 20 Jahren gebaut und ist schon überlastet. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, das wir heute haben an vielen Stellen. Wir planen für den heutigen Bedarf, haben immer für den heutigen Bedarf gewartet. Es gibt unglaublich komplexe Vorgehensweise, wie man das ausrechnet. Aber wir müssten eigentlich für das planen, wo wir hinwollen. Wir müssten eigentlich als Gesellschaft auch und als Politik hier in Vorleistung gehen und sagen, wir bauen es halt so aus, was wir glauben, was wir in 20 Jahren abbauen wollen. Wir reden bei Infrastrukturprojekten ja gerne mal von Planungszeiten von, korrigieren Sie mich, 5 Jahre ist, glaube ich, zu optimistisch. Sagen wir mal 7 bis 15 Jahre irgendwas dazwischen. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den wir in der Vergangenheit gemacht haben, der uns jetzt sozusagen Probleme macht. Und da sollten wir drauf lernen und vielleicht für die Zukunft ein bisschen mutiger sein in der Planung.
Vielleicht direkt dazu ist es in der Tat auch der Hauptbahnhof in Berlin ein gutes Beispiel dafür. Er hat eine hohe Kapazität, aber wir merken, er kommt an die Grenzen. Gerade aktuell ist ja auch die Stadtbahn gesperrt in Ost-West-Richtung. Da muss die Nord-Süd-Richtung noch viel mehr Züge aufnehmen. Und deswegen haben wir ihn ja auch umgerüstet. Wir haben mehr Signale eingebaut, um auch die Möglichkeit zu schaffen, dass mehr Züge am Bahnsteig stehen gleichzeitig. Es sind Weichen eingebaut worden. Aber das zeigt eben auch, als der Bahnhof gebaut wurde oder geplant wurde Anfang der Nullerjahre, hatte man noch nicht diese Vision von sehr viel mehr Verkehr auf der Schiene. Das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Und bei der Infrastruktur ist es halt schwieriger. Am Haus, wenn es zu klein wird, kann man eher mal was anbauen. Aber einen Bahnhof noch dazu, wenn er im Tunnel liegt, zu erweitern, ist schwierig. Und mir fallen andere Beispiele ein. Wir haben große Mühe am Kölner Hauptbahnhof, der eine der engsten Flaschenhälse in unserem Netz ist.
Da ist halt dummerweise der Dom direkt nebendran, da kann man auch nicht erweitern. Nicht?
Und der Dom war eher da als wir, das muss ich zugeben. Wir haben dann so eine scharfe Kurve gebaut und es ist ganz mühsam am Breslauer Platz jetzt noch einen Bahnsteig mit 2 Gleisen zu bauen. In Hannover haben wir das gleiche Thema am Raschplatz, da muss auch noch ein Bahnsteig hin. Das ist aber wahnsinnig schwierig, weil das natürlich zugebaut ist mit Leitungen, mit U-Bahn darüber. Das sind Infrastrukturprojekte, die wirklich mühsam sind. Und dann nehme ich den Gedanken von vorhin wieder auf, ist es in der Tat einfacher und publikumswirksamer, irgendwo ein Band durchzuschneiden und man eröffnet einen neuen Bahnhof, eine neue Strecke oder eine neue Autobahn. Das ist attraktiver als die Mühe der Ebene, nenne ich es mal, wirklich mit vielen kleinen Maßnahmen die Kapazität zu erhöhen.
Und ich würde gerne noch mal ergänzen, wenn wir von Infrastruktur reden, glaube ich, denken die meisten an eine Brücke, an einen Tunnel, an einen Bahnsteig. Aber Leit- und Sicherungstechnik ist auch Infrastruktur. Und wenn wir jetzt, ich sag mal, so ein Signal irgendwo am Bahnsteig zusätzlich einbauen wollen, es ist das nicht so, wir belegen uns das heute und nächste Woche haben wir es. Da gibt es riesige oder sehr langfristige, komplexe Planungsvorgänge. Das muss alles wieder aufgehört. Da muss der Status quo festgehalten werden. Es muss geplant werden. Es muss geprüft werden. Es muss bestellt werden. Es ist abgenommen werden. Und das in einem Klima, wo wir so schon ja extrem viel bauen wollen, gerade im Bereich der Sicherungstechnik. Also Infrastruktur bei der Bahn sind halt nicht nur die großen Dinge, die man sieht und die jeder anfassen kann, sondern halt auch ganz vieles, was man einfach nicht sieht und was halt im Endeffekt entscheidend sein kann.
Caroline Chenoweth?
Ich wollte noch den Bogen schlagen, den Sie ganz am Anfang angesprochen haben, zum Thema Verkehrswende. Weil das, was Sie gerade geschildert haben, ist ja, Sie haben es so schön gesagt, in den Nullerjahren hatte noch niemand die Vision. Und die Verkehrswende ist ja auch so ein bisschen legislaturabhängig. Will man die eigentlich? Wie will man sie? Und so weiter. Also wir haben da ja nie wirklich so ein verbindliches Zielbild entwickelt. Und das dekliniert sich natürlich rückwärts. Und Bundesverkehrswegeplanung und diese Logik, wir folgen den Bedarfen, die wir irgendwie aus dem Heute ableiten, ist halt, also sozusagen ist es irgendwie so ein Grundsatz, aber auch das Problem. Also dieses Predict and Provide und dann kann man sich irgendwie vertun. Und dann stehen wir da und haben nach 20 Jahren schon die Überlastung. Aber dass ich irgendwie entscheide, wie will ich das denn gestalten, wie will ich es ermöglichen und was erwarte ich denn auch, was also vom demografischen Wandel bis hin zu, was sind Vorlaufzeiten für größere oder kleinere Maßnahmen, ist da gar nicht Faktor bei der Planung, bei den großen politischen Weichenstellungen und dann natürlich auch nicht in der Umsetzung, beziehungsweise wird es in der Umsetzung dann mühsam. Ja, das ist immer so dieses, kann man hinterher immer so altklug sagen, ja, darf man sich nicht wundern, was dabei rauskommt, aber das ist halt tatsächlich so. Und deswegen, finde ich, muss man es zusammendenken und das sollte auch bitte gar kein Plädoyer gegen diese Effizienzmaßnahmen sein, sondern im Gegenteil, wir müssen das halt eigentlich gleichzeitig machen und uns auch fragen, was wollen wir denn für eine Verkehrswende? Man könnte trefflich anfangen mit der Frage, ja, wie kriegen wir denn die Emissionen runter? Und dann steht die Bahn halt direkt ganz oben auf der Prio-Liste. Also ist eigentlich ganz simpel, wenn man es allein schon nur übers Klima betrachten würde.
Vor 25 Jahren hätte man auch nicht prognostiziert, Tom Buchholdt, dass grün angestrichene, ältere, aufbereitete Waggons plötzlich eine Form von Kult entwickeln. Ja? Also, dass sozusagen das äußerste Maß an Bequemlichkeit nicht das oberste Ziel ist, sondern dass es andere Argumente gibt, so wie ja auch dann Leute in Billigflieger gegangen sind. Wie diskutieren Sie eigentlich 20 Jahre in die Zukunft?
Das ist eine sehr relevante Frage und auch was uns sehr viel beschäftigt im Dialog, auch mit der DB Infrago, auch mit der Politik. Es ist tatsächlich so, dass diese Bedarfe für ein erschwingliches Fernverkehrsmodell so selbst vor 10 Jahren noch nicht wirklich gesehen worden sind. Und die Bestellung, die wir getätigt haben in 65 neue Hochgeschwindigkeitszüge im vergangenen Jahr, die sollen ja in Deutschland fahren und die werden auch in 20 Jahren noch fahren und werden damit durchaus das Bild des Fernverkehrs in Deutschland noch mal ändern. Ja, also es wird dann in einem Stunden- oder 2-Stunden-Takt an jedem Fernverkehrsbahnhof in Deutschland auch einen Flixtrain geben. Dadurch ändert sich was. So, und was bedeutet das gleichzeitig für die Diskussion grundsätzlich mit der Politik? Man muss, denke ich, darüber nachdenken, wie man langfristiger planen kann unter einer Beteiligung aller im Sektor und dann auch die richtigen Anreize setzen. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Schienenfinanzierung anschauen, wir hatten ja darüber gerade schon kurz gesprochen, ein großer Fehlanreiz, der ja in den vergangenen Jahren gesetzt worden war, ist, dass die Bundesregierung nur für den Neubau oder den Ersatzbau von Infrastruktur aufgekommen ist, nicht aber für die Instandhaltung. Das führte eben dazu, dass ja ein Anreiz gesetzt wurde für den Infrastrukturbetreiber, also die DB Infrago in dem Fall, Infrastruktur verfallen zu lassen, um sich quasi einen Ersatzbau vom Bund finanzieren zu lassen, anstatt aus Eigenmitteln, die letzten Endes umgelegt werden auf die Trassengebühren, also quasi die Schienenmaut, die wir als Unternehmen zahlen, anstatt eben daraus diese Bauwerke ordentlich in Schuss zu halten und in Stand zu halten. Und wenn natürlich die Decke an allen Enden zu knapp ist, dann wird man wahrscheinlich eher mal eine Brücke verfallen lassen und sich die vom Bund quasi neu bauen lassen, anstatt die ordentlich in Schuss zu halten. Das bedeutet also, wir brauchen zum einen ja ein Umdenken auf allen Ebenen, dass man private Unternehmen und Innovation und Wachstum, was quasi auf der Schiene verwirklicht wird, mitdenkt und zum anderen aber auch eine andere Finanzierung der Infrastruktur. Wie können wir das, was wir schon haben, so in Schuss halten, dass eben alle drauf unterwegs sein können? Und dann bräuchten wir das idealerweise auch überjährig. Ja? Also wir sind ja jetzt gerade in der Situation, wo also die DB Infrago als Infrastrukturbetreiber Jahr für Jahr schauen muss, wie komme ich überhaupt an das Geld, was ich brauche, um die Schienen in Schuss zu halten. Und wir als Verkehrsunternehmen aber auch Jahr für Jahr schauen müssen, was müssen wir dann eigentlich zahlen nächstes Jahr dafür, dass wir diese Schienen nutzen dürfen. Und ganz nebenbei, wenn man mit den Kollegen der Bauindustrie spricht, dann erzählen die einem auch, ja, kein Wunder, dass die Preise bei uns Jahr für Jahr 20% und mehr steigen. Wir können ja gar nicht langfristig planen. Natürlich müssen wir dann mit Risikoaufschlägen planen und quasi exorbitante Preise nehmen. Das heißt, also wenn wir das Bahnfahren wirklich verlässlich und in Zukunft auch erschwinglich halten wollen, dann müssen wir in diese langfristige Planung reinkommen und müssen eben schauen, dass dann auch die Finanzierung langfristig geklärt ist, um Verlässlichkeit für alle Beteiligten zu haben.
Pünktlichkeit im Eisenbahnbetrieb bezeichnet die Übereinstimmung von geplanten bzw. im Voraus veröffentlichten Abfahrts- und Ankunftszeiten mit den tatsächlich erreichten Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Das klingt einfach. Wann fährt mein Zug wieder pünktlich die Bahn zwischen Anspruch und Wirklichkeit? Das Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft aus der Landesvertretung Saarland, mit Achim Staus, Deutsche Bahn AG, Tom Buchholz, Flixtrain, Birgit Milius, Technische Universität Berlin und Caroline Schenuit, Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Und wir waren eben bei dem Punkt verlässliche, langfristige Finanzierung der Infrastruktur. Achim Staus, da würden Sie nicken.
Da nicke ich. Und weil wir im Radio sind, sage ich es auch nochmal deutlich. Wir wünschen uns eine langfristige Finanzierung. Auch da wieder der neidische Blick über die Grenzen in der Schweiz und Österreich ist ja gerade der Vorteil, dass man über einen längeren Zeitraum weiß, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Die Bauindustrie wurde schon angesprochen. Die müssen sich ja auch überlegen, wie viel Personal kann ich einstellen, bis hin zur Beschaffung von großen Gleisumbaumaschinen, die viel Geld kosten, die ich mir auch nur leiste, wenn ich weiß, dass sie über 20, 25 Jahre ausgelastet sind. Also dieses überjährige Finanzieren ist wichtig. Und die Novelle des Bundesschienenwegeausbaugesetzes, die Herr Buchholz auch schon angesprochen hat, hat ja nicht nur den Vorteil, dass der Bund auch in der Verantwortung ist für Instandhaltung, sondern sie ermöglicht dem Bund auch die Finanzierung von Bahnhofsgebäuden, nicht nur von Bahnsteigen, sondern auch von Empfangsgebäuden, was der Kunde, der durch den Bahnhof geht, ja gar nicht trennt. Aber es gab bisher immer diese Trennung zwischen Empfangsgebäude und Bahnsteigen. Wir erhoffen uns auch Fortschritte beim Thema Planungsbeschleunigung. Ich erinnere mich jetzt an die Eröffnung der neuen S-Bahn-Linie hier in Berlin, der S15. Am Montag, da hat die Verkehrssenatorin gesagt, ja, der zweite Teilabschnitt, der ist dann etwas für die 30er Jahre und der dritte Abschnitt für die 40er Jahre. Also da zucke ich dann immer zusammen. Mancher überlegt sich, ob er das überhaupt noch erlebt. Das ist jetzt gar kein Vorwurf an die Verkehrssenatorin. Das ist einfach so, dass es so lange dauert, wenn man in einem dicht besiedelten Raum baut, wo es viele Interessen gibt, und wir erhoffen uns von der Planungsbeschleunigung, die Bundesregierung sich auf die Fahnen geschrieben hat, ähnliche Effekte, wie es sie ja auch schon mal gegeben hat nach der Wiedervereinigung, als die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit eben auch schneller durchgezogen werden konnten, als das dann später der Fall war.
Die S15 ist die von Gesundbrunnen bis Hauptbahnhof über Wedding. Und wenn wir bis in die 30er Jahre hier diskutieren, kämen Sie auch hier vorbei und wir könnten hier einsteigen am Potsdamer Platz. Das ist ein bisschen das Problem. Außerdem sollte sie eigentlich schon 2017 fertig sein. Birgit Milius, warum dauert das eigentlich immer so lange?
Das geht los mit der grundsätzlichen Ideenfindung. Herr Strauß sagte eben schon, wir bauen häufig im dicht besiedelten Raum. Das heißt, da sind auch andere Menschen und nicht alle von denen finden es ganz toll, wenn da jetzt plötzlich eine S-Bahn vor der Tür fährt oder wenn halt aus einer zweigleisigen S-Bahn-Strecke eine viergleisige Strecke wird mit noch Fernverkehr drauf. Dann haben wir diese Bürgerbeteiligung, die ganz, ganz wichtig ist, die in Deutschland aber im Unterschied zu unseren Nachbarn halt sehr, sehr viele Stufen hat. Dann haben wir das Problem, dass wir unter anderem Gesetze nachpflegen müssen. Also wir haben vielleicht unsere Planung gerade fertig und dann gibt es eine Gesetzesänderung und oh, dann fangen wir wieder von vorne an oder müssen nacharbeiten. Das verzögert es enorm. Wir haben auch sicherlich ein Problem damit, dass bei der Planung häufig die Anforderungen sich nochmal verändern. Also wir haben unsere Strecke geplant, eigentlich sieht alles gut aus, aber dann möchte man halt doch nochmal drei Weichen drin haben oder man möchte halt ein Bahnhofsgleis mehr haben. Dann fängt man halt wieder neu an bei der Planung. Es ist ein ganz großes Konglomerat aus Planung, die auch noch häufig papierbasiert ist. Wir haben hinten raus die Abnahmeprüfer, überhaupt die Prüfsachverständigen, die drauf gucken. Es ist halt nicht der eine Grund, dass es lange dauert, sondern es ganz, ganz viele. Und ich glaube, wir müssten, sollten an alle ran. Jede Verbesserung, die wir bekommen, hilft uns ein bisschen weiter.
Es ist ganz gut, dass wir mit der S-Bahn eben auch den Nah- und Regionalverkehr angesprochen haben. Da ist übrigens die Pünktlichkeit deutlich höher als im Fernverkehr. Und es gibt ja auch, Frau Schenuit, dass wir Bahn in der Fläche halten.
Ich würde sogar auch sagen, das ist nicht nur ein wichtiges Element der Verkehrswende, sondern wenn wir so jetzt den ganz großen Rahmen aufmachen, Stichwort gleichwertige Lebensverhältnisse und so weiter und am Ende des Tages bei den Entwicklungen, die wir politisch auch viel in ländlichen Räumen sehen, ist auch eine Frage des Gesamtzusammenhalts. Also ich will es jetzt, soll jetzt nicht zu pathetisch klingen, aber natürlich, klar, wenn ich möchte, dass Menschen emissionsbewusst sich fortbewegen können, gut angebunden sind, sich nicht abgehängt fühlen vom Rest der Republik, dann komme ich um den Flächenfaktor nicht drumherum. Und der ist natürlich auch eine Herausforderung. Ich glaube, Herr Staus kann mehr dazu sagen, was wir auch stillgelegt haben im Zuge, ich sage jetzt mal, anderer politischer Moden.
Wir hatten ja eben schon den Punkt von Herrn Buchholz, dass es scheinbar jetzt nur ganz große Projekte gibt und die kleinen runterfallen. Ich glaube, hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen und priorisieren. Und ich glaube, gerade für das Erschließen der Fläche ist es wichtig, auch zu schauen, was können wir mit modernen Techniken machen. Weil ja, ich glaube auch, jede Strecke, die wir haben, zu nutzen, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir das können mit vertretbarem Aufwand, umso besser. Aber um einen attraktiven Takt zu haben, weil es hilft ja nicht, eine Strecke zu haben, wo alle 2 Stunden ein Zug fährt. Wenn wir die Strecke da haben und die Unterhaltung kostet immer Geld, dann müssen wir auch einen attraktiven Takt anbieten, dass die Menschen damit fahren wollen. Idealerweise auch nicht bis 21 Uhr abends, sondern bis Mitternacht und vielleicht sogar bis um 1, damit die jungen Leute das auch nutzen. Ich kenne die Zahlen der Bahn nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, das wirtschaftlich zu betreiben. Deshalb glaube ich, hier müssen wir auch mutiger werden in der Forschung, mutiger werden in der Gesetzgebung. Und wir haben so viele tolle Konzepte, wie man Bahnbetrieb automatisieren kann, wie man Betrieb on Demand machen kann. Und ich glaube, hier den Schritt zu machen, solche Konzepte wirklich aus vom Prototypen in die Fläche zu bringen, zumindest als Probebetrieb. Ich wünsche mir erstmal nur das Kleine. Ich glaube, das wäre ganz wichtig.
Eben ist ein wichtiges Stichwort gefallen, nämlich, dass das sich nicht wirklich rechnet. Das heißt, dass Bahnverkehr immer auch Daseinsvorsorge sein sollte. Ich frage erstmal Tom Buchholz, man könnte ja sagen, wir nutzen bestimmte Strecken, die sind super, die funktionieren und aus dem Rest können wir uns als Unternehmen ja raushalten, weil wir sind ja nicht verpflichtet, quasi diese Gemeinwohlorientierung zu haben.
Aus unserer Sicht muss man verkehrsträgerübergreifend denken und muss man eben auch segmentübergreifend denken. Das heißt, man muss eben schauen, welches Angebot kann ich den Menschen wo am effizientesten machen. Mit FlixTrain ist es schon heute so, dass wir bewusst nicht nur zwischen den großen Knotenpunkten fahren, sondern wir bedienen auch im Fernverkehr, im schnellen Fernverkehr, kleinere Städte, Gütersloh zum Beispiel, Offenburg. Das sind alles kleinere Städte, die wir bewusst ins Netz einbinden, weil wir dort eben sehr gut, ohne größere Zeitverluste, den Menschen ein attraktives Angebot machen können. Gleichzeitig verknüpfen wir unser Fernverkehrsangebot auf der Schiene eng mit dem Fernverkehrsangebot von FlixBus. Auch der FlixBus hat in Deutschland über 200 Haltestellen, auch in der Fläche. Und gleichzeitig arbeiten wir eng mit dem Nahverkehr zusammen. Also es gibt ja den sogenannten Deutschland-Tarifverbund, der vereint quasi die Tarifverbünde in Deutschland, wo wir eben in den meisten Tarifverbünden inzwischen den Menschen ein durchgehendes Ticket anbieten können, wo es quasi dann die Möglichkeit gibt, zum Beispiel in Hürth bei Köln ja in den Nahverkehrszug zu steigen, von dort dann mit dem FlixTrain nach Berlin zu kommen und damit eben eine durchgehende Kette zu haben. Das bedeutet eben auch bei Verspätung oder Ähnlichem abgesichert zu sein und somit auch für die Menschen dort ein Angebot zu schaffen, das attraktiv ist, ohne jetzt da einen FlixTrain hinfahren lassen zu müssen. Denn eins ist auch klar, so ein Bahnbetrieb ist teuer. Ja? Also eine Strecke in Schuss zu halten oder auch so einen Zug zu betreiben, gibt es nicht für umme. Und dementsprechend muss man eben schauen, wie kann ich den Menschen insgesamt in Deutschland ein Angebot machen, das sowohl von der Frequenz als auch vom Preis so attraktiv ist, dass sie es auch wirklich nutzen.
Das ist ein wichtiger Hinweis, weil wir haben ja auch in Brandenburg, wo man jetzt auch von Reaktivierung von Strecken spricht, natürlich durch die sogenannten Plusbusse, die auch vertaktet sind, Anschluss haben an die Bahnhöfe, die Möglichkeit, wieder in die Fläche zu gehen. Aber Achim Staus, noch mal zu der Frage, was rechnet sich nicht?
Da muss ich zwei Antworten geben, was den DB-Fernverkehr betrifft, ist es klar, das ist eigenwirtschaftlich. Da gibt es keine Leistungen des Bundes, keine Unterstützungen. Das muss sich rechnen. Das ist aber eine Mischkalkulation. Wir bedienen ja auch ein dichtes Netz im Fernverkehr. Das wird übrigens immer gern vergessen, wenn man so mit Frankreich und anderen Ländern vergleicht, wo man mehr so Metropolverbindungen hat. Also wir gehen mit unseren ICE- und Intercity-Zügen auch in die Fläche, auch auf Streckenästen, wo es sich dann nicht lohnt. Dann gibt es wieder Rennstrecken, wo die Kasse klingelt. Und am Ende muss eine schwarze Zahl dabei rauskommen. Das wäre die Antwort für den Fernverkehr. Bei DB Regio im Nahverkehr, das ist die zweite Antwort, ist es ganz anders. Der Nahverkehr ist eine Leistung, die auch dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Sie wird von den Ländern bestellt, sie wird von den Ländern bezahlt. Und natürlich ist der Nahverkehr in Deutschland genauso wenig wie irgendwo in der Welt kostendeckend. Das kann er nicht sein, wenn man einen dichten Takt anbieten will, auch in kleinere Orte, auch in dünn besiedelte Regionen, auch nachts oder am späten Abend. Das kann sich nicht rechnen. Und es ist eigentlich ein Segen der Bahnreform von 1994, dass man das erkannt hat und den Nahverkehr regionalisiert hat. Die Länder bestellen, oft bei uns, oft auch bei anderen Unternehmen. Das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt da eine gesunde Konkurrenz, die uns auch besser gemacht hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist für einen Monopolisten erstmal schmerzhaft, wenn man sich damit auseinandersetzen muss. Das war im Fernverkehr mit Flixtrain genauso. Aber es ist wirklich ehrlich gemeint, wenn ich sage, dass wir den Wettbewerb bejahen und in diesem Wettbewerb auch selber besser werden.
Ja, Wettbewerb ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil jetzt drängen ja noch andere auf den deutschen Markt. Italo zum Beispiel, die haben im Unterschied zu den netten grünen Waggons so futuristische rote Züge. In Italien sind die damit schon unterwegs. Und wenn die natürlich sagen, wir wollen die attraktiven Strecken bedienen, dann müssen die ja hinein in das eh schon dichte Netz. Und das würde heißen, andere müssten gegebenenfalls zurückstehen. Und es beginnt ein Preiskampf. Wie sehen Sie die Konkurrenz?
Also es gab ja eine leidenschaftliche Diskussion um den möglichen Markteintritt von Italo in Deutschland. Der Unterschied zu Italien ist eben, dort hat man einige Neubaustrecken gebaut und hatte plötzlich sehr viel Kapazität auf der Schiene. Dadurch konnte sich dort auch im Fernverkehr ein lebhafter Wettbewerb entwickeln. Es waren einfach genug Trassen da, es waren genug Slots für die Züge da. Das ist in Deutschland anders und das ist in der Diskussion auch deutlich geworden. Wir haben nichts gegen Konkurrenz, aber es muss für alle, die müssen für die gleichen Regeln gelten. Und es kann eben auch nicht sein, dass sich ein Unternehmen nur bestimmte Rennstrecken herauspickt, wo eben Geld zu verdienen ist. Sondern wenn, dann muss man eben auch, so wie Flixtrain das ja auch macht, kleinere Orte ansteuern. Das ist aber letztlich keine Entscheidung, die die Bahn treffen muss, sondern die Politik. An die aktuellen Regeln hat sich Flixtrain immer gehalten und deswegen verstehe ich auch einen gewissen Unmut bei Ihnen darüber, über die Diskussion jetzt.
Genau, also grundsätzlich freuen wir uns natürlich über jeden zusätzlichen Wettbewerb und über eine Verbesserung des Angebots für die Fahrgäste. Wir selber sind Wettbewerber und wir sind Kind des Wettbewerbs. Ja, wir stehen mit Flixbus weltweit in 45 Ländern in intensivem Wettbewerb und kennen das. Also wir scheuen das nicht und wir begrüßen Wettbewerb ausdrücklich. Wo wir Probleme sehen, ist, wenn Forderungen aufgestellt werden, dass doch zwingend und unbedingt und jetzt sofort Rahmenbedingungen sich ändern müssten, damit ein Angebot in den Markt reinkommen kann. Aus unserer Sicht haben wir eben ein hochkomplexes System in Deutschland. Wir haben Mischverkehr zwischen Nah-, Fern- und Güterverkehr. Und wir haben dafür ein komplexes regulatorisches System erarbeitet und jetzt auch auf europäischer Ebene in langen und mühseligen Verhandlungen einen Kompromiss gefunden, wie eben der Netzzugang ab 2031, also dann quasi in 5 Jahren, so grundlegend geändert wird, dass wir in der strategischen Planung schauen, wie verteilen wir Kapazitäten für Fern-, Güter- und Nahverkehr, um sicherzustellen, dass tatsächlich allen Ansprüchen aller Fahrgäste oder aller Verlader auch entsprechend so gut wie möglich entsprochen werden kann. Und das eben auch mit entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen hinterlegt wird und dann gegebenenfalls auch Investitionen ins Netz. Und aus unserer Sicht ist es so, dass wir als Eisenbahnverkehrsunternehmen gut beraten sind, wenn wir schauen, wie wir dieses System weiter stabilisieren und auf das Jahr 2031 sauber hinarbeiten, um dann eben gemeinsam stark zu starten in ein neues System und uns jetzt nicht verlieren in der Zwischenzeit in irgendwelchen Reformdiskussionen, wo wir wirklich an einem hochkomplexen System an einzelnen Stellschrauben noch versuchen rumzuschrauben. Die Gefahr ist da immer groß, dass man auf der einen Seite sich einen großen Gewinn erhofft oder eine große positive Veränderung, aber gar nicht sieht, was für einen Flurschaden man letzten Endes damit anrichtet.
Birgit Milius?
Das Schlimmste wäre jetzt, glaube ich, einen Schnellschuss zu machen und sagen, jetzt machen wir erstmal Wettbewerb und überlegen uns hinterher die Konsequenzen. Wir müssen uns die Zeit nehmen, wirklich zu überlegen, was bedeutet es, wie kann es fair geregelt werden. Es ist halt nicht so, dass man unendlich viele Straßen hätte oder unendlich viele Möglichkeiten zu fahren. Wir haben nur eine Infrastruktur, wir haben einen extrem engen regulatorischen Rahmen mit ganz vielen Randbedingungen. Und meine Sorge ist, wenn man jetzt zu schnell sagt, ach, wir machen das mal einfach so und schauen, dass man dann in einen jahrelangen Rechtsstreit reingerät. Und das ist auf jeden Fall das, was hinterher auch den Kunden schadet.
Wenn ich darf, ich war vorhin zu langsam, würde ich gerne nochmal auf dieses rechnet sich das Thema eingehen wollen, weil ich auch so ein klein bisschen nochmal plädieren möchte, zumindest in dieser Runde, uns da gedanklich zu justieren. Wir als Gesellschaft tragen Kosten in Milliardenhöhe, Folgekosten von Verkehren. Und der allergrößte Anteil dieser Folgekosten kommt aus motorisiertem Individual- und Güterverkehr. 104 Milliarden ist unsere letzte Zahl, die wir 2024 mal erhoben haben an externen Kosten des Verkehrs. 96% davon aus dem motorisierten Verkehr. Also einfach nur so zur Selbstjustierung, weil nur weil die Kosten eben nicht auf den Liter Kraftstoff oder so umgelegt werden, sind die trotzdem da. Also wir haben schon Schritte in Richtung Internalisierung dieser Kosten gemacht, zum Beispiel mit der Lkw-Maut. Andere Maßnahmen, die das unterstützen würden, wie zum Beispiel auch eine Pkw-Maut oder ähnliches, sind politisches Niemandsland, da will keiner hin. Da kann man sich irgendwie nur die Finger mit verbrennen. Und gleichzeitig sind es wichtige Signale, dass das präferierte Mittel der Fortbewegung, nämlich das Auto, einfach ja Folgekosten für die Gesellschaft hat, die man auch als Nutzer nicht irgendwie einfach wegignorieren kann. Wir tun das bisher. Aber wenn wir gerade vergleichen, dieses, was darf uns denn die Bahn oder der Bahnverkehr, vielleicht nicht nur das Staatsunternehmen, was darf uns der Bahnverkehr und die Infrastruktur dafür kosten, ist es halt sozusagen immer gar nicht Bestandteil der Debatte. Und das ist eine schlechte Leerstelle. Und ich sag mal, zumindest in der affinen Community sollten wir das auch tunlichst möglichst anders formulieren.
Das würde ich auch gerne unterstreichen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass der Güterverkehr auf der Schiene sich verdoppelt hat. Aber man muss dazu sagen, auf der Straße hat das natürlich auch. Wir haben keine Marktanteile gewonnen. Wir haben im Schienengüterverkehr, nicht wir als DB Cargo, sondern die Schiene insgesamt, einen Marktanteil von unter 20%. Und die rechte Spur auf der Autobahn wird ja nicht von leichten PKWs kaputt gefahren, sondern das sind die LKWs, die zu diesen von Ihnen erwähnten Folgekosten führen. Es gibt viele andere Beispiele, wo es noch Ungleichgewicht im Wettbewerb gibt. Ich erinnere daran, dass es zwar eine Lkw-Maut gibt, aber nur auf bestimmten Straßen, während ein Güterzug eben oder auch ein Personenzug überall Maut zahlt, egal auf welcher Strecke in Deutschland er fährt. Wir haben die Mehrwertsteuerbefreiung für die Fluggesellschaften bei internationalen Flügen. Krasser Wettbewerbsnachteil, wenn Sie von Berlin nach Zürich fliegen, fallen keine Mehrwertsteuern an, wenn Sie mit dem Zug fahren, in Deutschland und in der Schweiz. Wir dürfen den Strom versteuern, wir sind der größte Stromabnehmer in Deutschland, während eine Fluggesellschaft eben keine Kerosinsteuer zahlt. Ich weiß, das ist eine weltweite Regelung, kann man nicht so einfach ändern. Ich wollte es nur mal sagen.
Jetzt ist vorhin das Stichwort gefallen, demografischer Wandel. Und wenn wir all diese ganzen Themen, die wir uns jetzt angeschaut haben, Revue passieren lassen, Birgit Milius, Sie sind Präsidentin des Verbands Deutsche Eisenbahningenieure mit der schönen Abkürzung VDEI. Gibt es eigentlich in Deutschland genügend junge Ingenieure, die darauf brennen, diese Probleme zu lösen? Oder müssen wir da auch vielleicht wieder Menschen locken, zur Bahn zu kommen?
Also es gibt definitiv nicht genügend Nachwuchs, gerade im Ingenieurbereich. Ich glaube, das betrifft den gesamten Ingenieursektor, aber gerade im Eisenbahnwesen auch. Also wir haben in Berlin hier haben, ich sag mal so irgendwas zwischen Absolventen pro Jahr, die Planung und Betrieb, also schienengebundenen Verkehr erforscht haben, so vielleicht 30 bis 40. Und damit sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr groß in Deutschland. Und das reicht von und hinten nicht. Ich glaube, deshalb ist es auch ganz wichtig, wir hatten es vorhin, Planungsprozesse anzugucken, Unterstützungssachen anzuschauen und zu zeigen, wie können wir mit den Menschen, die wir haben, mehr und verlässliche Ergebnisse haben und gleichzeitig aber natürlich auch Werbung machen für die Tätigkeit im Bahnsektor. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn man sagt, sagt, man arbeitet irgendwo im Bahnsektor, oh Gott, dann gibt es sofort drei Geschichten mit Verspätungen. Und ich glaube, jungen Menschen zu vermitteln, wie spannend das Ganze ist, wie viel man gestalten kann auch, wie nah man auch dran ist, wie schnell man reinkommen kann, wie schnell man durch Praktika, durch Tätigkeiten in der Bahnbranche, sei es bei Flixtrain oder bei der großen Bahn oder bei den Bauunternehmen oder bei den Ingenieurbüros, wirklich Sachen mitgestalten kann. Und es ist immer noch schön, ich habe jetzt Absolventen, die entwickeln tolle Software, um Fehler zu identifizieren. Ich habe Absolventen, die sagen, jedes Mal fahre ich über die Brücke drüber und sage, das war mein erstes Projekt. Und wenn wir das vermitteln können, jungen Leute, wie viel Spaß das macht, ich glaube, das würde uns allen helfen. Aber es ist auch kleinteilig sicherlich.
Hier im Raum sind sicherlich viele Menschen, die auch Spaß haben am Thema Bahn, sonst hätten sie nicht hier bei der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft schon am Nachmittag eine Reihe von Vorträgen gehört und mitdiskutiert. Das können Sie jetzt auch.
Frank Schütz von der Interessengemeinschaft Ostbahn, einer Bahnstrecke, die auch um den Perspektivwechsel ringt, die darum ringt, den Blick seitens des Bundesverkehrsministeriums, und der fehlt eigentlich hier in der Runde. Es fehlt der, der den Hebel in der Hand hat, zu sagen, wir steuern um. Wir steuern in die Langfristigkeit um, wir steuern in die Perspektivplanung um. Ich war heute Vormittag noch in Dresden bei der Konferenz zur Schienenkapazitätstagung, wo es darum ging, ja, wir reden jetzt über einen Zielfahrplan 2035. Wir reden aber nicht unmittelbar und sehr intensiv mit unseren wichtigen Nachbarn. Wir sind hier in Berlin, also der wirtschaftlich starke Nachbar Polen wird leider vom Bundesverkehrsministerium überhaupt nicht betrachtet. Und damit verlieren wir Anschlussmöglichkeiten. Wir haben zwei güterverkehrstaugliche Bahnübergänge zum viertstärksten Außenhandelspartner unseres Landes.
Wir sind hier in der Woche, in der der Deutsche Bundestag nicht tagt, weswegen wir haben uns bemüht, Verkehrspolitiker der verschiedenen Fraktionen zu bekommen, die alle in ihrem jeweiligen Wahlkreis sind. Möchte jemand zum Thema grenzüberschreitende Verkehr was sagen?
Ja, zur Ostbahn möchte ich eine Bemerkung noch machen, obwohl die DB Regio ja dort ja nicht fährt. Aber ich kenne natürlich die Nöte, verfolge die Diskussion, bin öfter schon selbst nach Küstrin gefahren. Die Bahn und die Bahninfrastruktur hat ja auch einen Sinn für die, nicht nur für die Mobilität der Menschen und der Güter, sondern auch der Landesverteidigung. Das ist ein Thema, was nicht so gerne angesprochen wird, was aber, eine drängendere Bedeutung bekommt. Und wir haben nicht nur wenig Grenzübergänge für Güterverkehr in Richtung Osten, wir haben auch zu wenig Grenzübergänge, gut ausgebaute, vielleicht auch elektrifizierte Grenzübergänge für Militärzüge. Vielleicht ist das ja etwas, was uns sogar bei der Ostbahn helfen kann.
Bitte.
Ja, Uwe Höf, Technische Hochschule Brandenburg und Vorsitzender des Vereins Rail-BB e.V. in Elstal-Wustermark. Ich stelle eigentlich fest, dass so typischerweise in diesen Diskussionen immer der Schienengüterverkehr zu kurz kommt, weil das ist zwar für unsere Wirtschaft extrem wichtig, aber als Fahrgast hat man da natürlich irgendwie wenig Schnittmengen mit und deswegen fällt das in den Diskussionen und auch bei der Politik sehr häufig herunter. Ja, da muss man natürlich auch dran denken, wie man sozusagen Umschlagspunkte schafft in den Städten, hier gerade in Berlin oder so, haben wir ja kaum noch Zugangsmöglichkeiten, wo wir überhaupt Güter verladen können, wo wir Güter umschlagen können. Das ist dann auch, glaube ich, nochmal eine Riesenherausforderung.
Und das merkt man erst in dem Moment, in dem sich beispielsweise Stahlunternehmen äußern zu der Schwierigkeit plötzlicher Baustellen, die dann ihre Versorgungssicherheit gefährden. Birgit Milius.
Güterverkehr, ich glaube, wir haben das jetzt im Rahmen des Wortes heute noch gar nicht erwähnt, haben Generalsanierungen, glaube ich, deutlich gehört, wie schwierig es mit den Umleitungsstrecken, das muss berücksichtigt werden. Ich fand das Beispiel aber auch deshalb interessant und gut. Wir haben Anschlüsse in Berlin. Aber was machen wir denn mit dem Güterverkehr in Berlin? Wie geht es denn dann weiter? Wollen wir dann wirklich die LKWs haben, die die Anschlussstellen in der Stadt weiter transportieren? Und ich glaube, das ist, wir hatten es vorhin, glaube ich, schon mal, ich glaube, Sie hatten es gesagt, Herr Buchholz, wir müssen in durchgehenden Transportketten denken. Und zwar nicht nur beim Personenverkehr. Ich glaube auch, manchmal hat auch das Fahrrad dann Bedeutung und es wird auch Ecken geben, auch wenn Sie es nicht gern hören, da braucht man vielleicht auch das Auto zukünftig. Aber beim Güterverkehr ist es halt ganz genauso. Wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir die Güter nicht nur in die Stadt rein, sondern auch in der Stadt verteilt. Und durchgehende Transportketten ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da müssen wir uns, glaube ich, als Universitäten bei der Ausbildung unserer Studierenden an die Nase fassen, dass die wirklich auch durchgehend denken können und planen können und dass die Möglichkeiten haben, auch miteinander Lösungen zu finden.
Ich würde gerne sozusagen zwischen den beiden Beiträgen so die Verbindung herstellen wollen, auch was Sie gesagt haben, Herr Staus, bringt mich zurück zu meinem Anfangspunkt des Decide and Provide. Also nicht nur prognostizieren, sondern wirklich zu sagen, wo will ich denn hin? Und was auch noch nicht heute viel als Stichwort war, das Thema Sondervermögen. Und gerade mit Blick auf die Verteidigungsausgaben ist da ja auch kein Deckel drauf. Viele springen gerade auf diesen Zug auf, dass man da ja sehr viel drunter definieren kann. Und sowas, also ich finde, das ist ein valider Lobbypunkt. Ich bin nicht die Lobbyistin dafür. Aber natürlich das zu thematisieren und auch eben dadurch zu politisieren. Ich glaube, das ist wichtig, weil es halt oft eine sehr fachbezogene Diskussion ist. Und natürlich ist es auch ein immenser fachplanerischer Prozess, bis zwischen zwei EU-Mitgliedstaaten dann die nächste Verbindung geschaffen ist. Aber dahinter steckt ja ganz viel Frage der politischen Priorisierung. Und eigentlich haben wir gerade so ein Gelegenheitsfenster, das wollte ich loswerden.
Wir haben gemerkt, es gibt eine Menge weiter zu besprechen und zu bearbeiten. Und es gibt vor allen Dingen auch Menschen, die sich sehr engagieren dafür. Es gibt Licht, wenn ich das mal so in einer eisenbahntypischen Metaphorik sagen darf. Es gibt Licht am Ende des Tunnels und der Tunnel selber ist auch ein ganz spannendes Bauwerk. Das war das Forum Wann fährt mein Zug wieder pünktlich? Die Bahn zwischen Anspruch und Wirklichkeit mit Birgit Milius, Professorin für Bahnbetrieb und Infrastruktur an der Technischen Universität Berlin, mit der geschäftsführenden Vorständin des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, Caroline Schenuit, mit Tom Buchholdt, Bereich Politik, Regulierung und Marktzugang bei der Flixtrain GmbH und mit Achim Staus, Konzernsprecher der Deutschen Bahn AG. Ihnen allen danke für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie in Bewegung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.